Hallo liebe Cacher aus nah und fern und herzlich willkommen zur 10. Folge des Allgäuer Geocaching Podcasts. Wundert euch nicht, dass wir heute mal nicht auf Kommentare eingehen. Wir zeichnen nämlich diese Folge etwas früher auf als gewohnt, denn wir sind schon ein bisschen in Urlaubsstimmung. Das heißt, der Thomas ist in Urlaubsstimmung. Thomas, du planst bald deinen Urlaub und deswegen müssen wir frühzeitig aufzeichnen.
Ja, hallo liebe Hörerinnen und Hörer erstmal auch von dieser Seite. Ja, ist richtig, ich darf mal wieder in Urlaub fahren mit meiner mir angetauten Ehefrau und Co-Cacherin. Es geht ins schöne Südtirol. Und ja, wie so oft bei den Vorbereitungen für den Urlaub, habe ich mir so die Frage gestellt, wie das eigentlich andere Cacher machen. Ich habe manchmal so das Gefühl, ich stelle mich da ein bisschen ungeschickt an, obwohl ich vielleicht alle wichtigen Tools habe, also zum Beispiel GESAC und natürlich ein Garmin. Mir fällt das auch auf, wenn ich schon auf Dienstreise gehe, dann suche ich mir auch meistens ein, zwei Caches, weil zu mehr reicht die Zeit nicht. Aber wenn ich so in Urlaub fahre, dann möchte ich doch einen gewissen Vorrat an Caches auf meinem Garmin haben, aber bis ich da die richtige Auswahl getroffen habe, bis ich da eigentlich weiß, was ich will und wie ich das mache, das dauert einfach fürchterlich lange und ist nach meinem Geschmack eher umständlich. Habt ihr mir da eine Idee? Wie macht ihr das eigentlich, Dotti?
Ja, das ist ganz lustig, dass du das so auffasst. Wir haben nämlich das gleiche Problem. Es gibt ja so viele Möglichkeiten, sich über Caches zu informieren oder ja etwas einzuschränken und runterzuladen. Wir verwenden auch GESAC. Ich sag auch immer GESAC. Ich habe das von unseren dänischen Freunden, die haben immer GESAC gesagt und deswegen sage ich auch mal GESAC. Ich weiß gar nicht, wie es richtig ausgesprochen wird. GSAK? Weiß ich nicht. Ja, vielleicht mal vorab, also Geocaching nimmt einen sehr großen Teil auch in unserer Urlaubsplanung ein. Wir suchen uns auch gerne mal ein Ziel raus, das sich nach dem Cachen richtet. Wenn wir also irgendwo hören, ihr müsst da oder da mal unbedingt hin, da gibt es ganz tolle Caches, wie uns zum Beispiel vorletztes Jahr an der holländischen Grenze passiert ist. Da hat man uns empfohlen, mal die Hotbina-Caches zu machen in Wachtendonk. Und da haben wir dann im Vorfeld gedacht, Mensch, Holland ist auch ein sehr schönes Urlaubsland, da könnten wir auch mal wieder hinfahren. Und so spielt das doch eine sehr große Rolle, das Geocaching, in unseren Urlaubsplanungen. Und wir schauen dann immer so, was kann man angucken, welche Caches kann man machen, passt das in unsere Urlaubszeit und dann richten wir uns schon danach aus. Wie du weißt, Thomas, haben wir auch schon mal eine Schiffsreise gemacht, weil wir gesagt haben, Mensch, ein paar Länderpunkte einsammeln, wie kann man das am besten machen? Also so verrückt waren wir dann auch schon, dass wir gesagt haben, eine Schiffsreise, da kommt man jeden Tag in ein anderes Land und das bedeutet auch jedes Mal einen Länderpunkt.
Ja klar, ist ja legitim. Ich freue mich ja auch, wenn ich auf Dienstreise beispielsweise nach Tschechien komme und auch wenn ich dann nur ein oder zwei Caches mache, das ist auch schon ein Ansporn auch für mich, ja klar.
Ganz interessant ist es dann auch, die unterschiedlichen Verstecke so ein bisschen anzugucken. Es gibt doch für jede Lokalität ganz besondere Versteckarten. Wir haben zum Beispiel in Dänemark immer diese kleinen Kaugummi-Plättchen, Döschen, also ganz, ganz klein. Die sind kleiner als ein Mikro, größer als ein Nano, haben wir dort immer sehr oft gefunden in den Städten. Oder diese Nanos, die gerade in Irland sehr weit verbreitet sind. Du findest eigentlich keinen Zaun in Dublin, der nicht mit irgendeinem Nano beklebt ist. Also solche Erfahrungen macht man dann eben, wenn man auf Urlaub geht und dabei ein paar Dosen sucht.
Ja, die Unterschiede kann ich jetzt aus Südtirol nicht berichten. Wir fahren ja meistens an den gleichen Ort nach Südtirol. Und ich denke, da werden die meisten Cash-Kollegen bei den einschlägigen deutschen Shops bestellen. Deswegen ist da die Ware eigentlich einheitlich deutsch, also sprich ziemlich viele Paddlinge und auch so Lock-in-Lock-Dosen, wenn es dann mal in Richtung Small oder Regular geht. Also da sind keine großen Unterschiede feststellbar. Aber nochmal zurück zum Thema. Die Frage war, wie macht ihr das? Wie bereitet ihr euch auf den Urlaub vor? Welche Caches ladet ihr auf den Garmin? Oder nehmt ihr gar einen Laptop mit? Wie macht ihr das?
Laptop haben wir nicht dabei. Also wir suchen, wie gesagt, erstmal das Zielgebiet raus. Dann suche ich mir dort einen Cache raus und lasse mir die Caches nach Favoritenpunkte sortieren. Wir schauen schon immer sehr darauf, ob es dort besondere Caches gibt, wo es sich wirklich lohnt, dort mal hinzufahren. Und um dieses Zielgebiet herum suchen wir uns dann meist auch einen Campingplatz. Wenn wir also geballte Favoritenpunkt-Caches in einer bestimmten Region finden, dann nehmen wir das schon als Ziel vor Augen. Wir ziehen dann immer mehrere Pocket Queries. Und wir haben ja ein Garmin 62S. Ich glaube, da passen 2000 Caches drauf, wenn ich mich nicht irre. Und wir haben noch mein Oregon, da passen leider nur 1000 Caches drauf. Jetzt ist es allerdings so, das Garmin 62S ist relativ unzuverlässig. Das stürzt oft ab. Wir haben es auf unserer Ostseekreuzfahrt so gehabt. Wir waren an der zweiten Location und da ist das Garmin abgestürzt und wir hatten keine Möglichkeit mehr, auf die Caches zurückzugreifen. Oh. Und das ist natürlich gerade auf so einer Reise fatal. Da wäre so ein Laptop sicherlich gut, möchten wir aber eigentlich nicht immer mitschleppen. Wir haben dann Gott sei Dank eine Überlappung gehabt und hatten auf dem Oregon auch noch einige Caches drauf und konnten so demnach weiter cachen. Da wir viel im Ausland unterwegs sind, bietet es sich natürlich auch an, über Handy vielleicht einen Vertrag zu buchen für diese Zeit, wo man da im Urlaub ist. Das machen viele unserer Freunde zum Beispiel so. Die buchen dann in Österreich, Italien oder wo sie gerade hinfahren, einen Handyvertrag, um dann auch mobil zu sein. Das haben wir jetzt auch noch nicht ausprobiert. Da waren wir einfach zu faul, uns bis jetzt damit auseinanderzusetzen. Ist sicherlich auch eine Option.
Das habe ich mal ausprobiert, auch in Italien. Und habe mir so einen Tagespass dazu gebucht von der Telekom. Also nicht über den italienischen Provider, sondern über den deutschen, so ein Internetpaket. Allerdings fand ich das einfach lästig, wenn ich zuerst, ich glaube in Verona war es oder wo, da hatten wir Aufenthalt, war ich nicht vorbereitet. Das heißt, ich habe erstmal mit dem iPhone dann geguckt, wo in meiner Umgebung sind Caches. Aber mit dem iPhone zum Cachen gehen, das mag ich nicht. Das gefällt mir einfach nicht. Erstens finde ich es nach wie vor nicht so genau wie ein Garmin. Und zweitens ist es einfach wahnsinnig schnell der Akku leer. Also selbst bei meinem neuen iPhone 6 ist da einfach in einem halben Tag ist da alles empty. Und dann kann man vielleicht abends nicht mehr telefonieren, was man ja dann eigentlich mit dem GPS-Gerät nicht kann, sondern da ist man dann vielleicht auf sein Handy angewiesen. Das heißt, ich habe mir dann mühsam 5, 6 Caches in meiner Umgebung als Waypoints manuell auf den Garmin abgetippt. Natürlich immer mit der Gefahr, dass man sich beim Abtippen eben vertippt und dann halt 150 Meter neben der Dose sucht. Und das war dann einfach so lästig für mich. Also da habe ich einfach gedacht, das kann doch nicht sein, da muss doch einen anderen Weg geben.
Naja gut, du könntest ja die Pocket Query auch auf dein iPhone runterladen und dort offline speichern. Das ginge ja eigentlich auch. Ich weiß dann allerdings nicht, wie es mit dem Empfang ist. Wie gesagt, ich cache auch nicht mit dem Handy. Aber wenn du dann offline bist, du kannst ja dann trotzdem navigieren und dich hinführen lassen.
Ja, das stimmt. Was mich da zum Beispiel wahnsinnig gefuchst hat, ist, das neue Garmin 650, das hat ja angeblich eine Bluetooth-Funktion. Da war ich ganz wild drauf, nur blöderweise verbindet sich das mit nichts anderem, was echtes Bluetooth kann, außer mit so ein paar komischen Geschichten von Garmin selbst. Ich hatte halt die Erwartungshaltung, dass ich via Bluetooth mein iPhone mit dem Garmin koppeln kann und dann zum Beispiel gespeicherte Queries vom iPhone direkt auf das Garmin GPS ziehen kann. Aber puh, das gibt die Technik offensichtlich noch nicht her.
Hatte uns nicht in einem der letzten Podcasts jemand geschrieben, dass man dort ein Kabel verwenden kann, um dann auch auf Sticks zuzugreifen? Wäre da nicht auch noch eine Möglichkeit, das Ganze mit dem iPhone zu machen und dann ans Garmin zu koppeln? Ich glaube, so etwas gibt es. Ich glaube, wir wollten sowas auch schon mal ausprobieren, aber an irgendeiner Sache ist es gescheitert. Kennst du dich damit aus?
Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich habe auch dieses Gespräch noch im Kopf. Vielleicht muss ich mich da einfach mal schlau machen. Vielleicht habe ich da einfach noch nicht intensiv genug gebohrt. Also da werde ich auf jeden Fall nachschauen. Das heißt aber, dein Einstieg ist auf jeden Fall zu Hause ein beziehungsweise mehrere Pocket Queries zu nehmen und die dann alle gleichzeitig auf das Garmin zu kopieren, oder? Das ist euer Einstieg.
Jetzt muss ich vielleicht ein bisschen zum Hintergrund unseres Urlaubs erzählen. Wir haben einen Wohnwagen, wir fahren also nicht an einen Ort und bleiben dort 3 Wochen, sondern wir planen immer so 3, 4 Übernachtungen innerhalb unseres Urlaubs ein. Und da können wir ja dann wirklich so machen, zum Beispiel dieses Jahr ist unter anderem Kiel geplant. Wir fahren nach Kiel, machen rund um Kiel 20, 30 Kilometer Luftlinie eine Pocket Query und suchen uns dann halt ja Tradis, Multis, manchmal auch Where-I-Go's. Im Vorfeld löse ich auch, wenn ich noch Lust habe, Zeit und Lust habe, ein paar Mysteries und die laden wir uns dann auf das erste Gerät drauf. Würde ich dann zum Beispiel nach Kiel wieder Richtung Heimat fahren, dann würden wir die nächste Pocket Query laden und diese dann sicherheitshalber auch schon aufs Oregon mit drauf tun, falls uns das Garmin 62S wieder mal im Stich lässt.
Ja, das, da arbeitet ihr ein bisschen anders als ich. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, und das ist leider sehr schade, obwohl das Oregon 650 ja ein ganz aktuelles Gerät ist, je mehr Caches ich drauflade, desto langsamer wird das Gerät. Also zum Beispiel, wenn ich 2.000, 3.000, 4.000 Caches da drauflade, ich habe, glaube ich, eine 32 Gig Micro-SD-Karte im Bauch von meinem Garmin. Wenn ich da ein paar tausend Caches mit allen Waypoints und so weiter runterlade, dann wird das Ding schon ziemlich langsam. Also da merkt man schon, dass es von der Prozessorkapazität an die Leistungsgrenze stößt.
Kannst du mit diesem Gerät auch Bilder runterladen?
Ja, das ist möglich. Nein, das tue ich nicht, genau aus diesem Grund, weil es einfach viel zu langsam wird. Das lohnt sich nicht.
Hast du die Karten komplett drauf?
Die Karten komplett. Ich habe eine Garmin Transalpin, die mir so schön das Dreiländereck Deutschland, Österreich, Südtirol, Schweiz abdeckt. Und ich habe eine Europa von OpenStreet, die zwar nicht so genau ist, die, glaube ich, auch keine Gebäude aufzeigt, aber zum Cachen ist es auf jeden Fall genau genug.
Und die hast du alle komplett aktiviert oder sagst du, gut, ich fahre nur in dieses Gebiet und deswegen werde ich in diesem Gebiet auch nur die Karten anschalten?
Also ich schalte grundsätzlich immer nur die Karten an in dem Gebiet, wo ich auch tatsächlich bin, weil auch das macht eben den Garmin langsamer. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man mehrere Karten gleichzeitig anhat oder eingeschaltet hat und man ist in einem Gebiet, das durch mehrere Karten abgedeckt wird, dann gibt's teilweise so wie so Verschiebungen, so Schatten, weil die Karten wahrscheinlich nicht 100% deckungsgleich sind. Das ist mir schon aufgefallen. Wenn man dann eine Karte ausschaltet, dann sind diese Schatten sind dann weg.
Wir drucken die Multis immer noch aus, unter anderem aus dem Grund, weil wir gerne noch irgendwas in der Hand haben, um uns auch gleichzeitig noch Notizen zu machen, wenn wir ein Multi angehen. Wie machst du das? Cachst du die Multis auch auf dem Gerät oder druckst du dir das aus?
Ja, liebe Dotti, du solltest es doch langsam wissen.
Ja, aber unsere Hörer wissen es nicht.
Wir gehören zur Spezies der Multivermeider, gerade im Urlaub. Es ist mir einfach schon zu oft passiert, dass ich an der 9. von 12 Stationen irgendeine Info nicht gefunden habe oder eine Tafel ist abmontiert oder es hängt eine mehr dran. Ist mir alles schon passiert. Und dann ist man den ganzen Tag diesem Multi hinterher gehechelt und muss dann 2 Stationen vorher aufgeben, weil Telefonjoker, man kennt nicht unbedingt jemanden in der Gegend. Oder jemanden, der den schon mal gemacht hat und ein Tipp ist dann relativ schwer bis unmöglich zu bekommen. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir machen Mini-Multis, ja, aber die drucken wir dann nicht aus. Da nehmen wir dann einfach die Informationen, die im Listing stehen und gut ist.
Also wir drucken sie schon aus. Wie gesagt, wir gucken auch gezielt nach schönen Caches, das sind dann auch sehr oft Multis und dann drucken wir uns das sicherheitshalber im Vorfeld aus. Und was wir auch immer ganz gerne machen, wir wenn wir wissen, wohin wir fahren, dann gucken wir 2 Wochen, 3 Wochen vorher, ob an Ort und Stelle auch Events stattfinden. Wir finden es nämlich wahnsinnig interessant, auch Cacher vor Ort kennenzulernen und mal uns über Dinge zu unterhalten, die vor Ort vielleicht anders sind als bei uns im Allgäu. Und das machen wir dann immer ganz gerne, dass wir uns dann vor Ort auf Events rumtreiben. Wobei man den Urlaub natürlich frei genießen möchte und wir melden uns dann immer kurzfristig an, wenn noch Platz ist, dann schreiben wir mal kurz ein Will Attend. Wenn wir merken, da ist kein Platz mehr, das ist begrenzte Teilnehmerzahl, dann haben wir halt Pech gehabt und dann geht es halt nicht. Aber wir wollen ja auch unseren Urlaub ziemlich frei gestalten und uns da nicht an irgendwelche Termine halten müssen.
Ja, auf jeden Fall schaue ich auch nach Events zu dem Zeitpunkt, wo wir im Urlaub sind. Und da kann ich mich also noch wirklich sehr intensiv an ein Erlebnis erinnern, wo wir im oberen Finchgau auf dem Zito waren vor, ich glaube, letztes Jahr oder ist schon 2 Jahre her, weiß nicht mehr. Wir haben uns angemeldet, gar nicht groß auf die Villa Tents geguckt. Zumal drehe ich mich um und dann stehen Mr. und Mrs. Back to Nature vor mir. Cacher hier aus der Nähe von Ronsberg. Das heißt, man trifft sich in Südtirol so ungefähr. Das war ganz witzig damals, ja.
Wir haben noch ein zweites Thema uns ausgesucht, was noch ganz interessant ist und auch zum Thema Urlaubscache und Urlaubsvorbereitungen passt, nämlich das Thema Autobahncaches. Wie stehst du dazu?
Ja, ich hab da eine wilde Theorie im Vorfeld geäußert und deswegen werden wir da auch kurz drauf eingehen. Ich habe mir überlegt, dass nächstes Jahr, wenn 2016 die Maut kommt, dass ja dann eigentlich diese Autobahn-Raststätten-Caches nicht mehr gelegt werden dürfen, weil eine Autobahnraststätte kann ich nur über die Autobahn erreichen. Von außen ist sie in der Regel eingezäunt. Das heißt, ich muss fürs Auto aber irgendeine Mautgebühr bezahlen, um die Autobahn benutzen zu dürfen, um zu der Raststätte zu kommen. Das ist für mich auch auffallend gewesen. Zum Beispiel Österreich, Schweiz und auch in Italien. Ich habe dort noch nie, nicht eine einzige Autobahnraststätte gesehen, wo eine Dose liegt. Und bis mir dann klar geworden ist, warum das so ist, das ist auch dort so, weil in allen diesen Ländern eben für die Autobahn Maut bezahlt werden muss und es ja in den Statuten von Groundspeak steht, dass ein Cache allgemein zugänglich sein muss.
Als du mir deine Theorie mitgeteilt hast, war ich versucht, erst einmal zu sagen, dass das Quatsch ist. Dann, als ich deine Begründung gehört habe, dachte ich mir, Thomas kann damit durchaus recht haben. Und da kam mir dann eine Idee. Warum nicht einmal in Österreich nachfragen und mal dort einen anschreiben, der sich damit auskennen sollte?
Ah, hast du Connections nach Österreich? Lass hören, das klingt spannend.
Ich habe keine Connections nach Österreich, aber ich dachte mir, ich schreibe einfach mal jemanden an, der schon viele Jahre dabei ist und mir seine Erfahrungen diesbezüglich mitteilen kann. Ich habe deshalb den österreichischen Reviewer Tafari kontaktiert und er hat mir auch sehr schnell und sehr, sehr ausführlich geantwortet. Herzlichen Dank an dieser Stelle für diese wirklich sehr interessante und wirklich sehr ausführliche Einschätzung. Ich will da mal ein paar Sätze frei heraus wiedergeben aus seiner Mail. Er wollte erstmal etwas Allgemeines zu Autobahncaches in Österreich sagen. Und zwar meint er, dass die österreichische Community tendenziell etwas andere Ansprüche an Geocaching-Locations stellt, als Autobahnraststätten dies bieten können. Das bedeutet nicht, schreibt er, dass es niemanden in Österreich gibt, der auf Autobahncaches reflektieren würde. Es handelt sich aber eher um eine Minderheit, meint er, innerhalb der gesamten Community. Bevor also ein beflissener werdender Geocache-Owner eine Dose an eine Autobahnraststätte legt, meint er, legt er sie lieber ein paar hundert Meter weiter davon entfernt, weil es dann dort meistens auch etwas Schöneres zu sehen gibt als eine Location, wie zum Beispiel die Autobahnraststelle bieten könnte. Davon abgesehen gibt es natürlich trotzdem einige Geocaches in Österreich, die an Autobahnen versteckt sind, schreibt er weiter. Und er schreibt dann auch, was daran rechtlich zu beachten ist. Der Geocache darf nicht so versteckt sein, dass man die Autobahn selbst betreten muss. Entlang einer Strecke also nicht, wenn überhaupt dann nur, wo man sich auch als Fußgänger aufhalten darf. Das ist ja, denke ich mal, selbstredend. Dann schreibt er, dass die Autobahnmaut kein Problem darstellt, weil sich ja jeder auf die Vignette einstellen kann. Es weiß ja jeder, dass man auf Autobahnen, auf österreichischen Autobahnen Vignetten braucht. Genauso wie man weiß, dass man bei hochalpinen Klettercaches eben Kletterausrüstung braucht. Und wer das nicht kann, der muss halt unter diesen Umständen einfach sagen, dann mache ich den Cache nicht. Es gibt keine Abstandsregeln zu Autobahnen in Österreich. Ich darf mich von Gesetz her, schreibt er, bis an den Rand der Anlage bewegen. Lediglich das Betreten ist, und so meint er, das sei ja auch in Deutschland verboten. Das Gelände eines Rastplatzes oder einer Raststätte ist in Österreich immer Privatgrund. Entweder gehört er dem Betreiber der Raststätte oder der ASFINAG. Das sind die österreichischen Autobahnbetreiber. Hier stellen sich also die gleichen Probleme wie bei jedem anderen Geocache auch dar. Warum es so wenig Autobahncaches in Österreich gibt, beantwortet er damit, dass es erstens sind es relativ zur Cache-Bevölkerung nicht allzu wenige und zweitens hat es sich die Community in Österreich zum Ziel gemacht, die schönen Plätze des österreichischen Landes zuerst zu bedosen. Deshalb werden wohl die Raststätten und Ratsplätze erst relativ weit hinten gelistet und die Österreicher sind also noch nicht so weit wie wir in Deutschland. Die Frage, die sich alle Geocacher stellen sollen, meint er deshalb, warum soll ich ein Mikro an der Autobahn verstecken, wenn ich abseits davon so viele tolle Versteckmöglichkeiten habe? Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel. So, das war es in aller Ausführlichkeit von seiner Mail, die er uns geschickt hat. Wie gesagt, herzlichen Dank dafür, Thomas.
Es ist einfach schon auffallend, auch in Italien zum Beispiel, ab der Brenner-Autobahn A22, ab der Raststätte oben. Es gibt nirgendwo bis runter Verona, Mailand, wo wir schon unterwegs waren. Ich kenne nicht einen einzigen Autobahn-Raststätten-Cache in Italien. Ich kenne einfach keinen. Und selbst an der Inntal-Autobahn ist mir aufgefallen, da gibt es begleitend zur Autobahn diesen Inntal-Radwanderweg. Auf dem liegen recht dicht gedrängt einige Caches, die nennen sich dort Spore 1 bis, ich glaube, 38 oder so um den Dreh rum, sind also zu Fuß oder empfohlen mit dem Fahrrad auf diesem Inntal-Radweg zu machen. Und die sind natürlich alle von der Autobahn aus nicht zu erreichen, auch nicht von den Raststätten aus. Also ich weiß es nicht.
Ja, aber vielleicht hat er ja recht, dass die Geocaching-Community in Österreich einfach anders tickt und einfach sagt, nö, das ist es uns nicht wert. Wobei ich sagen muss, es ist für uns, ich habe ja vorhin erzählt, dass wir mit dem Wohnwagen in Urlaub fahren. Früher durften wir immer nur 80 km/h auf der Autobahn fahren, inzwischen dürfen wir 100. Trotzdem, das ist ein sehr, sehr langweiliges Tempo und es ist wirklich sehr einschläfernd. Und da sind wir eigentlich immer ganz froh, wenn wir so, keine Ahnung, alle 100, 150 Kilometer mal wieder rausfahren können und dann nicht nur irgendwo in eine nicht sehr appetitliche Raststätte gehen müssen und oder einfach nur tanken, auf der Tankstelle rumstehen, sondern wenn wir uns dann auch noch die Füße ein bisschen vertreten können und mal ein bisschen weggeleitet werden vom eigentlichen trubeligen Tank- und Raststellenbereich. Deswegen nützen wir das eigentlich mal sehr, sehr gerne, dass wir das einfach als Füße vertreten nutzen.
Ja, stimmt. Wobei man darf sich da nicht zu sehr von dem Punkt eben treiben lassen. Also wenn man von Kempten nach Hamburg fährt auf der A7, ich glaube, da könnte man bestimmt locker auf der ganzen Strecke 50, 60 Caches einsammeln. Was aber bedeutet, dass man wirklich an jeder zweiten Raststätte raus will oder raus muss. Und ich glaube, das wird dann, dann dreht sich's um von Erholung und Beine vertreten in Kescherstals. Weil man will ja dann schließlich irgendwann auch mal in Hamburg ankommen.
Ja, genau. Nee, man muss es dann schon so machen, dass man sagt, ach, keine Ahnung, man fährt 2-3 Stunden und dann sagt man, wann kommt denn die nächste Raststätte? Liegt da eine Dose? Ja, oh, dann fahren wir mal raus und vertreten uns die Füße. So muss man das wirklich sehen. Was mir auch immer wieder auffällt, auch in den Logs, dass viele diesen Punkt auch gerne nutzen, um einfach einen Landkreispunkt zu bekommen. Einfach mal kurz von der Autobahn runter, hier schnell einen Cache locken, wieder drauffahren und fertig. Wobei man auch ganz interessante Sachen entdecken kann. Kennst du den Cache bei, ich glaube, Leipziger Raum, wo es diese Gaststätte gibt, die hinterm Zaun Bratwürstchen verkauft?
Nee, sagt mir nichts. Warst du da schon?
Ja, wir waren da schon und da liegt auch ein Cache. Da ist eine Gaststätte, die ist abgegrenzt worden von der Autobahn. Also die gibt es schon, zu DDR-Zeiten gab es die schon. Und die ist dann irgendwann abgegrenzt worden durch einen Zaun. Und die Frau hat jetzt immer über den Zaun hinweg ihre Würstle verkauft. Und da gab es dann auch riesen Querelen mit dem Gericht, weil sie durfte die Würstchen, glaube ich, nicht durch den Zaun verkaufen oder durch ein Loch im Zaun, sondern sie musste ihn irgendwie drüber verkaufen. Also das war eine ganz kuriose Sache. Ich werde mal den Bericht suchen und bei uns im Podcast auf jeden Fall verlinken. Wer die Geschichte noch nicht kennt, ich nehme an, viele kennen sie schon, der kann da mal nachlesen. Es ist wirklich eine ganz interessante Geschichte gewesen.
Okay.
Und diesen Ort hätten wir sicherlich nie gesehen, wenn wir nicht zu diesem extra Cache hingefahren wären.
Witzige Geschichte. Aber jetzt ist mir gerade nochmal eine Frage gekommen zu unserem vorigen Thema. Caches along the route, das ist ja auch eine Funktion, die Groundspeak anbietet. Habt ihr die schon mal benutzt oder ausprobiert?
Ja, die haben wir auch schon ausprobiert. Allerdings kommen wir da immer so ein bisschen in die Bredouille. Es werden ja auch viele Caches unter der Autobahn gelegt, also in Unterautobahnbrücken, beziehungsweise rechts und links der Autobahn. Und wenn du dann eingibst along the route und dann 100 Meter oder 50 Meter links und rechts der Autobahn, passiert es halt auch oft, dass du einen Cache dir runterlädst, der eben nicht von der Autobahn zu erreichen ist.
Genau, das war eigentlich bei mir, die Mehrzahl der Caches waren von der Autobahn aus gar nicht zu erreichen. Deswegen habe ich mir die Funktion vielleicht 1-2 Mal ausprobiert, aber nie mehr benutzt.
Nee, also wir machen es wirklich sehr umständlich. Ich habe jetzt eingegeben die Fahrtrichtung auf der A7 Richtung Norden hoch und bin dann wirklich auf Google Earth die Strecke abgegangen und habe geschaut, wo gibt's da einen Autobahn-Cache oder nicht. Und habe dann so eingeplant, alle 150 Kilometer oder so könnten wir mal rausfahren. Und da haben wir dann einen Cache rausgesucht, den wir leicht erreichen können. Wir haben jetzt, wie gesagt, auch das Problem, wir können nicht mit dem PKW mal runter von der Autobahn und dort irgendwo anhalten. Wir haben ja immer das Gespann dabei und da sind wir angewiesen auf Raststätten, wo wir halt das Fahrzeug dort abstellen können, auf dem extra dafür vorgesehenen Wohnwagenstellplatz. Und ja, da müssen wir dann wegen der Länge nämlich auch aufpassen, ob wir da was Geeignetes finden.
Du nochmal zurück zu meiner Autobahn-Raststätten-Caches-Theorie. Ich bin gespannt, wie dann die deutsche Community jetzt nun reagiert, weil um meine Theorie noch weiter zu spinnen, habe ich mir gedacht, wenn das wirklich ein Grund ist, dass in Deutschland es künftig keine Autobahn-Raststätten-Caches mehr gibt, keine neuen, dann könnte uns ja blühen oder drohen oder kann es einfach passieren, dass in der Zeit bis 2016 die Autobahn-Raststätten-Caches jetzt explosionsartig sich vermehren, weil sie ja dann noch Bestandsschutz haben, falls dieses Thema Mautgebühr in Deutschland doch anders ausgelegt oder anders gelebt wird. Siehst du da eine Gefahr, dass sich das jetzt explosionsartig da verbreitet?
Keine Ahnung, wäre mir auch ehrlich gesagt ziemlich egal, weil ich muss sie ja nicht machen.
Man muss ja nicht alles machen, genau.
Nee, man muss sie ja nicht machen.
Also insofern lassen wir das einfach ganz locker flockig auf uns zukommen, oder?
Würde ich auch sagen. Und ich denke mal auch, dass es auch keine Probleme geben wird, dass sich jetzt alle drüber aufregen, dass man die Caches jetzt nicht mehr erreichen kann. Denn ich denke mal, dass fast alle Cacher, die unterwegs sind, auch auf die Autobahn rauf müssen und sich dann auch eine Vignette kaufen werden zukünftig und dementsprechend auch jeden Cache erreichen können. Ich glaube nicht, dass dass in Zukunft ein Riesenaufschrei da durch die Community gehen wird.
Na gut, wir werden sehen. Warten wir es ab.
Wir haben ja noch ein bisschen Zeit.
Wir 2016? Haben noch ein bisschen Zeit. Ja, 2016 soll es ja soweit sein. Ich finde es ja gut, dass endlich eine Maut kommt. Wir waren die Insel der Glückseligen sozusagen bisher in ganz Europa. Ich denke, das ist an der Zeit, dass da auch in der Richtung was passiert bei uns.
Ja. Und was ist noch schöner als Autobahn-Caches?
Caches in freier Wildbahn, in der Natur. Und ja, da haben wir ja hier im Allgäu, in der Nähe von Immenstadt, eine neue Runde bekommen. Vielleicht kannst du da was dazu erzählen.
Ja, die Runde heißt Ich bin gut zu Tieren.
Nett umschrieben.
Wieso?
Nee, wir wollen schon ehrlich sein, Dotti. Die Runde heißt nicht Ich bin nett zu Tieren, sondern?
Doch, das sind 11 Mysteries und die heißt Ich bin gut zu Tieren.
Ich bin gut zu Vögeln. Ja, so heißt die Runde.
Ich nötigen kann.
So heißt die Runde, tut mir sehr leid. Schlecht, wer Schlechtes dabei denkt, lieber Herr Huber Sports. Vielen Dank für diese tolle Runde. Ihr habt es ja auch gemacht, Dotti.
Ja, und ich hab's geschafft, dass du es aussprechen musst.
Ja, ich denke mir, wenn das ein Mann sagt, klingt das noch ein bisschen besser.
Ja, du warst sehr mutig, ich danke dir. Ja, wir haben sie gemacht, aber ich glaube, dem Ganzen geht erstmal ein kleines Rätsel vor und die Rätsel hast du gemacht.
Ja, die Rätsel habe ich alle gemacht. Die waren teilweise einfacher, teilweise schwieriger, wie das halt manchmal bei Rätseln so ist. Meine Frau hat schon ziemliche Leidensgeduld bewiesen, weil ich fast jeden Abend, wie gesagt, mit Kopfhörern da saß und mir wieder irgendwelches Gepiepse und Getrellere angehört habe, weil sie nach dem zweiten, dritten Rätsel gesagt hat, also entweder Fernseher oder es kommen die Vögel. Und dann habe ich es vorgezogen, mich da mit dem Kopfhörer zu bestücken. Die Difficulties stimmen zu 100%, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es gibt wirklich Vögel, die kann man sehr schnell erkennen, die hat man vielleicht auch selber schon im Garten mal gehört oder gesehen. Bei manchen muss man echt ein bisschen rumkniffeln und mal was ausprobieren. Es ist überall ein Geo-Checker dabei. Die Rechnungen sind eigentlich banal und simpel, wenn man Plus und Minus und mal geteilt eigentlich kann. Das heißt, Punkt vor Strich noch berücksichtigt. Und die Rätsel kann man, wie gesagt, alle eigentlich lösen. Spannend wird's dann auch im Freien. Da wart ihr ja unterwegs schon.
Ja, zum Outdoor-Teil, da war ich dann mit dabei, aber ich muss noch mal ein bisschen ausholen. Ich habe die Rätselei meines Herzallerliebsten natürlich auch mitgekriegt und da habe ich auch eine interessante Geschichte zu erzählen. Ich bin an einem Tag mal hier durch die Wohnung gegangen und war ganz fasziniert, weil da dauernd ein Vogel gezwitschert hat, den ich nicht kannte. Und da bin ich dann vom Küchenfenster zum Wohnzimmerfenster zum Schlafzimmerfenster und habe überall rausgeguckt in die Bäume und in die Büsche und habe gedacht, was ist denn das für ein Vogel? Wo ist denn der? Und irgendwann kam ich dann ins Arbeitszimmer und da saß mein Herzallerliebster und hat über den Außenlautsprecher des PCs diese Vogelstimme abgespielt. Und dann war mir natürlich klar, okay, das ist ein ganz seltsamer Vogel, der nicht bei uns im Garten hockt.
Du hast den Vogel gefunden sozusagen.
Genau, ja. Ja, der Outdoor-Teil ist auch sehr schön gemacht. Es ist im Grunde eine Runde. Man kann eine schöne Runde laufen. Wir haben in Untermeiselstein geparkt, sind von dort aus losgelaufen. Es geht schön über einen schönen Feldweg entlang. Die einzelnen Caches sind dann auch sehr schöne Bastelarbeiten. Da hat er sich wirklich ins Zeug gelegt, aber das ist man ja eigentlich gewohnt von ihm. Ich habe einen Favoriten gehabt, den ich jetzt nicht, da möchte ich nicht spoilern, aber da wird man so ein bisschen als Kescher aufs Glatteis geführt und ich muss zugeben, wir haben uns auch aufs Glatteis führen lassen. Wir sind also auch reingelegt worden. Die Runde, ich will jetzt einfach mal eine GC-Nummer nennen, die fängt an mit der Nummer 1, GC5R4Z9. Und ich kann nur jedem empfehlen, die Rätsel zu machen, die wirklich sehr schön sind. Und auch dann die Dosen, die schönen Bastelarbeiten einzusammeln.
Bei der G10-Nummer, die du gerade genannt hast, da kannst du ja mal gucken, wer den FTF gemacht hat. Gell?
Angeber.
Ja, nee, so einmal im Jahr brauche ich das auch.
Okay, ging so schnell. War es was ein einfacher Vogel?
Relativ einfach. Ich hatte ihn ziemlich schnell, das ist richtig. Das war allerdings abends oder spätabends, 11 Uhr oder so, und es hat geschüttet, was runterging. Und dann bin ich erst am Samstag hingefahren mit meiner Frau und dachte eigentlich, mei, der FTF, da sind schon längst 5 Einträge vor mir drin. Aber tatsächlich, ich mache die Dose auf und war immer noch der Erste. Und wir haben dann auch die restlichen Dosen immer so, ich habe immer gewartet, bis so 2, 3 wieder gelöst waren, und haben dann irgendwie am Wochenende oder mal am Abend einen Spaziergang gemacht, weil die Gegend ist ja wirklich total schön da oben.
Mhm. Ohne jetzt großartig spoilern zu wollen, aber ich glaube, das kann ich schon verraten, die Locations sind auch sehr gut gewählt. Also die passen teilweise auch zu der Vogelart, die man erraten muss. Und das fand ich dann auch wieder sehr nett durchdacht.
Doch, auf jeden Fall. Die Runde ist wirklich sehenswert. Da gibt's kein Rütteln. Das ist einfach eine schöne Geschichte da oben.
Gut, dann soll's das jetzt wieder gewesen sein, denke ich. Thomas, ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub. Komm gesund zurück und habt viel Spaß in Südtirol und findet ganz viele schöne Dosen.
Ja, wir haben jetzt eigentlich eine richtige Urlaubsfolge schon gemacht hier. Ich denke, wenn ich nach dem Urlaub wieder da bin, vielleicht bringe ich das eine oder andere Erlebnis mit, was mit dem Cachen zusammenhängt, weil natürlich werden wir auch auf Dosensuche gehen in Südtirol.
Na, dann hast du bestimmt was zu erzählen, das wäre schön.
Also, liebe Cacher aus nah und fern, liebe Dotti, bis in 14 Tagen nach dem Urlaub.
Prima. Servus.
Tschüss.